Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben zu einer besonderen Folge in vielerlei Hinsicht. Ich sitze heute am 9. April 2025 nicht wie sonst in unserem Büro in München, sondern in einem schallisolierten Raum im Bundesverkehrsministerium in Berlin. Während wir hier sprechen, stellen Union und SPD ihren Koalitionsvertrag vor. Und vor mir sitzt der ohne Zweifel prominenteste Gast, den wir bis jetzt hier in der Geschichte unseres Podcasts begrüßen dürfen, nämlich Dr. Volker Wissing, noch amtierender Bundesminister für Digitales, Verkehr und der Justiz. Schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
Ich freue mich.
Herr Dr. Wissing, wir wollen in dieser Folge natürlich vorwiegend, weil wir ja für Güterverkehr und Logistik sprechen, auf Ihre Zeit als Bundesverkehrsminister zurückblicken und einfach ein paar Themen ansprechen, die da so prägend waren in dieser Zeit. Wenn Sie jetzt hören, nach den Ereignissen des heutigen Tages, dass Sie bald höchstwahrscheinlich Ex-Bundesverkehrsminister sein werden, was macht das mit Ihnen?
Ich finde, personeller Wechsel ist in einer Demokratie ein ästhetischer Vorgang, der wichtig ist und den man positiv begleiten sollte. Deswegen ist das für mich keine anstrengende Situation. Mhm. Ich finde es auch jetzt gut, wenn es bald eine neue Regierung gibt, denn man merkt schon, auf internationalen Veranstaltungen fehlt eben eine Antwort auf die Frage, was ist der künftige Regierungskurs in Deutschland? Ja. Diese Antwort kann man ja erst geben, wenn ein Koalitionsvertrag da ist. Und deswegen ist es gut, dass die Verhandlungen jetzt zu einem Ende gekommen sind und man sich dann auf Neues vorbereitet. Und insofern ist das für mich alles eine nicht schwierige Situation.
Mhm. Jetzt sind ja doch ein paar Monate vergangen seit dem Bruch der Ampel-Koalition. Wie handlungsfähig waren Sie in den letzten Monaten noch? Wie viel konnten Sie überhaupt noch machen, gerade weil Sie ja noch ein zusätzliches Ressort übernommen haben?
Die letzten Monate waren sehr umsetzungsstarke Monate. Mhm. Wir konnten nach Beendigung dieser Querelen in der Ampelregierung dann in die Umsetzungsphase vieler Projekte noch einsteigen. Wir haben viele Gesetze verabschiedet, auch im Justizressort übrigens, die Stärkung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts oder auch Gebührenverbesserungen für Berufsbetreuer und anderes. Aber wichtig im Verkehrsbereich ist vor allen Dingen, dass wir wichtige Infrastrukturprojekte vollenden konnten. Die Rahmendetalbrücke hatte Stahlhochzeit in dieser Phase. Wir haben die Hochleistungskorridorsanierung der Riedbahn erfolgreich abschließen können. Und diese Erfolge im Infrastrukturbereich waren natürlich auch sehr hilfreich, um die Infrastrukturfinanzierungen der Zukunft abzusichern. Erfolgreiche Umsetzung ist das beste Argument in der Politik, um den Kurs fortsetzen zu können.
Mhm. Warum waren jetzt ausgerechnet dann die letzten Monate, waren das die erfolgreichsten in Ihrer Amtszeit, würden Sie das so sagen?
Nun, ich war ja schon einigermaßen erfahren, als ich in das Amt des Bundesverkehrsministers und Bundesdigitalministers gekommen bin, weil ich zuvor 5 Jahre Landesminister und stellvertretender Regierungschef in Rheinland-Pfalz war. Und ich habe diese Legislaturperiode so geplant, dass wir natürlich noch in der Legislaturperiode viele Erfolge auch nachweisen konnten. Und deswegen war es für mich schon sehr hilfreich, dass ich in den letzten Monaten seit Bruch der Ampelkoalition dieses Ressort noch weiterführen konnte.
Mhm. Waren das jetzt die Themen, die Sie gerade angesprochen haben, auch, würden Sie sagen, die wichtigsten Fortschritte in Ihrer Amtszeit für Güterverkehr und Logistik?
Mir war es sehr wichtig, dass wir neue Projekte, die wir angestoßen haben, auch erfolgreich zu Ende führen konnten. Wissen Sie, die Hochleistungskorridorsanierung, die ist schon ein kühner Akt gewesen. Mhm. So wichtige Strecken wie die Riedbahn zu sperren für einen Zeitraum von 5 Monaten, haben viele als sehr mutig bezeichnet. Der Präsident der Bauindustrie hat gesagt, es sei unmöglich, dieses Projekt erfolgreich abzuschließen. Und natürlich hatte ich den Ehrgeiz und den Willen zu beweisen, dass es eben doch geht und dass das gelungen ist. Ist natürlich jetzt die Voraussetzung dafür, dass man auch die Hochleistungskorridorsanierung fortsetzt. Mhm. Und so ist es ja im Koalitionsvertrag, der verhandelt worden ist, für die nächsten Jahre auch vorgesehen. Das Gleiche gilt für das Brückensanierungsprogramm. Die Rahmendetalbrücke ist ja ein Symbol für die Infrastrukturprobleme in Deutschland. Und ich bin sehr dankbar, dass mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch den Unternehmen, die die Aufträge ja ausführen, es gelungen ist, dass diese Brücke nun auch zu einem Symbol für eine neue, erfolgreiche und vor allen Dingen schnellere Infrastrukturpolitik geworden ist. Dass das noch in meiner Amtszeit nachgewiesen werden konnte, das ist sehr, sehr schön und freut mich natürlich auch für die gesamte Logistikbranche, denn es ist selten gelungen, so viel Geld für die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen wie derzeit.
Das ist ja auch, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Es wird ein Sondervermögen für die Infrastruktur geben, auf die Ihr Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin, wir wissen heute von der CDU wird es jemand sein, Zugriff haben wird. Das sind viele Milliarden Euro. Ärgert es Sie im Nachhinein, dass Sie diese Option nicht hatten?
Nein, ich konnte in dieser Legislaturperiode sehr viel anstoßen, sehr viel zu Ende führen. Und wir haben nicht nur dafür gesorgt, dass wir in diesen zurückliegenden Jahren deutlich mehr Geld für Investitionen zur Verfügung hatten, sondern wir haben ja viel auch getan, um diese Lösung jetzt herbeizuführen, die von den neuen Koalitionspartnern getroffen worden ist, also dieses Sondervermögen. Ich hatte einen Infrastrukturfonds gefordert. Ich habe sehr viel Vorarbeit geleistet, um auch die tatsächlichen Infrastrukturinvestitionsbedarfe zu identifizieren. Und vor allen Dingen haben wir Sanierungsprogramme vorgelegt. Wissen Sie, im Infrastrukturbereich ist es ja nicht so, dass man sagt, wenn wir das Doppelte an Geld bekommen von heute auf morgen, dann können wir auch das Doppelte an Leistung erbringen. Das stimmt ja so nicht. Sondern man muss ja auch Leute haben, die die Aufträge annehmen. Und wir haben eben konzeptionell eine Trendwende eingeleitet. Hochleistungskorridorsanierung statt Sanierung unter dem rollenden Rad. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und das Gleiche gilt, wie gesagt, fürs Brückensanierungsprogramm. Dann haben wir dieses Genehmigungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht für die Engpassbeseitigung im Autobahnnetz. Das sind ja alles Meilensteine. Und wir hatten in den letzten Jahren ausreichend Geld. Wir haben aber auch dafür gesorgt, dass die Finanzierung in den kommenden Jahren sich eben auch noch mal deutlich erhöht.
Lassen Sie uns noch auf vielleicht zwei, drei spezifische Programmpunkte der letzten Jahre schauen. Ein Thema, es wurde oft diskutiert, ich möchte es trotzdem kurz mit Ihnen besprechen, weil es einfach in der Güterverkehrs- und Logistikbranche einfach auch viel diskutiert wurde, das Stichwort der CO2-Doppelbelastung. Es gab im Koalitionsvertrag das Versprechen, diese Belastung nicht zuzulassen. Warum kam sie doch?
Weil die Haushaltsmittel gefehlt haben. Denn um diese Doppelbelastung zu vermeiden, hätte man finanzielle Mittel zur Verfügung stellen müssen. Das ist nicht gelungen. Das lag aber nicht am Verkehrsministerium, sondern am Finanzministerium. Man hat seitens des früheren Finanzministers die Schuldenbremse besonders eng ausgelegt und dadurch besonders wenig Haushaltsspielräume gehabt. Daran ist am Ende die Koalition gescheitert und er entlassen worden. Das habe ich bedauert, denn es wäre besser gewesen, man hätte die notwendige Flexibilität sich erarbeitet, um die Ziele des Koalitionsvertrages zu erreichen. Aber wir sind in einem sehr guten Dialog mit dem Logistikgewerbe und darüber bin ich auch sehr dankbar. Und da ist auch ein großes Vertrauensverhältnis entstanden, das geholfen hat, auch mit dieser schwierigen Situation umzugehen.
Trotzdem würde mich interessieren, warum hat man das so nicht kommuniziert, dass man sagt, wir haben die Gelder dafür nicht. Es klang immer so, diese Doppelbelastung kommt, damit man E-Mobilität oder ich glaube allgemein besser gesagt alternative Antriebe, umweltfreundliche Antriebe bei Lkw fördert. Dass das bis heute nicht funktioniert, das zeigen ja jüngste Verkaufs- und Zulassungszahlen.
Die Idee war ja, dass man dafür sorgt, dass es Förderprogramme gibt, die zu einem Ausgleich führen und gleichzeitig auch helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Dann kam allerdings das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das dazu geführt hat, dass die bisherige Haushaltsplanung komplett auf den Kopf gestellt werden musste. Und hinzu kam dann eben diese sehr enge Auslegung der Schuldenbremse durch den früheren Finanzminister. Und damit fehlte die Flexibilität. Plötzlich mussten Förderprogramme gestrichen werden. Wir konnten keine zusätzlichen Förderprogramme auflegen. Und mit der Branche haben wir das natürlich besprochen. Aber es war ja auch innerhalb der Koalition streitig, ob es dabei bleibt bei der engen Auslegung der Schuldenbremse oder nicht. Ja, ja, deswegen, das war ja nicht Konsens. Mhm. Und rückblickend war es wohl auch ein Fehler, denn es hat ja nichts bewirkt. Also diese enge Auslegung der Schuldenbremse hat am Ende zum größten Sondervermögen in der Geschichte Deutschlands geführt. Insofern war das kein erfolgreicher Kurs in der Finanzpolitik. Aber das ist Geschichte. Mhm. Entscheidend ist, dass wir jetzt dafür sorgen, dass es der Logistik gut geht in den nächsten Jahren, dass sie durch diese Transformation gut hindurchkommt. Wir hatten getan, trotz der schwierigen Umstände, was wir konnten. Das wurde auch anerkannt seitens der Unternehmen. Wir haben einen Infrastrukturdialog gestartet, in dem wir auch identifiziert haben, was können wir trotz der angespannten Lage tun. Und wir konnten mit etlichen Millionen trotz allem unterstützen.
Mhm. In der Folge dieser Diskussion über die nennen Sie jetzt mal salopp CO2-Maut, gab es dann ja auch Proteste in Berlin. Es war ja eigentlich ein landwirtschaftlicher Protest, zu dem dann aber auch das Transport- und Logistikgewerbe sich teilweise dazu begeben hatte. Und kurz darauf hatten Sie dann die Kommission Straßengüterverkehr ins Leben gerufen. War das erstens erfolgreich und zweitens etwas, was Sie in Zukunft weiter so führen würden, wären Sie in Zukunft noch Bundesverkehrsminister?
Ja, ich habe diesen Prozess als außerordentlich erfolgreich wahrgenommen und auch mit Dankbarkeit die konstruktive Haltung der Verbände auch wahrgenommen. Denn in einer schwierigen Situation sollte man im Dialog bleiben, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass der Verkehrsminister ja helfen möchte. Dann macht es keinen Sinn, dass man sich öffentlich streitet oder auseinanderdividiert. Und wir konnten ja einiges erreichen. Wir konnten mit dieser Kommission kurzfristige Ziele erreichen. Wir haben aber auch mittel- und langfristig identifiziert. Einen wichtigen Aspekt fand ich das Ziel, Planungssicherheit für die Branche über den Transformationsprozess hin zu erreichen. Also nicht ständig Förderprogramme wieder in Frage stellen, sie zurücknehmen, sie zu verändern. Weil wenn Förderung im Raum steht, dann muss natürlich ein Unternehmen sich auch diesem Instrument anpassen, muss darauf achten, dass es nicht Fahrzeuge, ich sag mal, außerhalb einer Förderperiode anschafft. Und das macht dann zusätzlich das Leben schwer. Mhm. Und wenn dann die Förderprogramme immer wieder ändern, verändert werden, neu aufgelegt oder in Frage gestellt werden, dann behindert das die Transformation mehr und erschwert das unternehmerische Risikomanagement. Deswegen fand ich den Einwand oder die Forderung der Unternehmen sehr berechtigt, dass man über die gesamte Transformation hin Planungssicherheit erreicht, und dafür braucht man einen kontinuierlichen Dialog. Mhm. Nicht? Also es kann nicht immer alles gleich bleiben, weil die Dinge sich auch verändern, aber je enger man die Dinge miteinander abstimmt, je frühzeitiger man sich abstimmt, umso weniger erschwert man den Unternehmen das Risikomanagement über den Transformationsprozess hinweg, und deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, fortzuführen.
Mhm. Und gerade beim Thema der Transformation ist ja, glaube ich, ein weiter Planungshorizont für Unternehmer ja eigentlich entscheidend.
Absolut. Und vor allen Dingen haben wir es natürlich im Logistikbereich mit Investitionen zu tun, die nicht kurzfristig abgeschrieben werden können. Das sind ja Entscheidungen, die über einen längeren Zeitraum tragen müssen. Wir haben das bei den LNG-LKWs ja gesehen, zu was für Problemen es führen kann, wenn plötzlich Förderpolitik oder auch Energiepolitik sich verändert.
Ja. Warum haben wir dann April und die Unternehmer wissen noch nicht, ob die Mautbefreiung für E-Lkw ab 2026 fortgeführt wird?
Das hängt mit der Situation zusammen, dass es seit dem 6. November 2024 keine parlamentarische Regierungsmehrheit mehr gab. Mhm. Ich habe deswegen auch dieses Ende der Ampelkoalition für einen großen Fehler erachtet und mich gegen die Entscheidung gewandt, die Regierung zu beenden. Ich halte das für einen historischen Fehler. Ich glaube, dass man damit historisch falsch gehandelt hat, weil man auf diese Art und Weise dem Extremismus Vorschub geleistet hat. Wir haben ein Parlament mit einer sehr erstarkten extremen Partei. Und wir haben natürlich das Land über Monate hinweg in einer schwierigen Situation führen müssen, weil es keine parlamentarische Regierungsmehrheit gab. Mhm. Deswegen war es aus meiner Sicht ein historischer Fehler, ein politischer Fehler, die Ampel nicht erfolgreich zu Ende zu führen.
Mhm. Gut, seit heute gibt es ja zumindest den starken Verdacht, dass es bald eine neue Koalition mit neuen Zielen geben wird. Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin?
Ich wünsche, dass die gleiche Unterstützung erfahren wird, die ich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfahren habe. Ich wünsche, dass er oder sie genauso konstruktive Gesprächspartner im Logistikgewerbe vorfindet wie ich. Und dass die eingeleitete Sanierungspolitik im Infrastrukturbereich erfolgreich fortgeführt werden kann. Wir brauchen historisch hohe Infrastrukturinvestitionen, um Deutschland fit zu machen für die Zukunft. Ohne Infrastrukturinvestitionen kein wirtschaftlicher Erfolg und im Übrigen auch keine innere und äußere Sicherheit. Denn Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur ist auch Teil unserer Sicherheitsarchitektur.
Okay. Es gibt noch ein anderes Thema, das ich mir aufgeschrieben habe. Den Korridorsanierungsplan der Bahn, das haben Sie ja schon erörtert, dieses Thema. Beim Thema transalpiner Güterverkehr ist es ja so, es gab in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, Diskussionen um die Blockabfertigung an der Grenze zu Österreich. Es gab einen Vorschlag, der aus Bayern, Tirol und Südtirol ins Spiel gebracht wurde, das Slot-System, wie es ja hieß. Warum konnte man sich in Berlin nicht dazu durchringen, diesen Vorschlag anzunehmen? Zumindest hat es so gewirkt, als ob man das nicht könnte.
Das war nicht so. Wir haben natürlich gemeinsam mit der EU-Kommission darauf gedrungen, dass man von österreichischer Seite her europarechtskonforme Zustände herstellt. Und wir sind von unserer Seite, haben wir auch verschiedenste Modelle geprüft und auch mit den Partnern besprochen, wie man eine Lösung finden kann. Also blockiert haben wir in den letzten Jahren hier gar nichts, sondern im Gegenteil, ich habe immer wieder darauf gedrängt, dass die Haltung in Österreich sich ändert, weil ich das für europarechtswidrig erachte, was dort passiert.
Es sieht jetzt ja auch so aus, als ob dieses Thema vom Europäischen Gerichtshof entschieden werden wird. Ist das der einzig mögliche Weg gewesen, dieses Thema zu beenden, diesen Streit beizulegen?
Also meine frühere Kollegin in Wien war nicht bereit, sich zu bewegen. Und die EU-Kommission konnte ihre eigenen Bemühungen nicht zu einem Erfolg führen, sodass am Ende diese Klage erwartbar war. Wir haben jedenfalls alles getan, um sie zu vermeiden. Wir wollten auf keinen Fall uns innerhalb der Europäischen Union vor Gericht wiederfinden. Aber es ist schon ein sehr schwieriger Vorgang, denn auf diese Art und Weise innereuropäische Güterverkehre zu beschränken, wie Österreich das gemacht hat, das kann auch so nicht beispielgebend sein.
Gut, jetzt gibt es ein noch anderes Thema, das von diesem Thema nur so am Rande ein bisschen gestriffen wird. Der Brenner Basistunnel befindet sich im Bau. Auf deutscher Seite wird um den Brenner Nordzulauf etwas gerungen. Sehen Sie Chancen, dass der in diesem Jahr vom Bundestag verabschiedet werden kann, die geplante Trasse?
Ich würde es für dringend erforderlich halten, dass das passiert, denn diese Trasse ist notwendig, sie wird gebraucht. Und das Problem ist, man muss diese Trassenführung, die muss man unter Effizienzgesichtspunkten, Kostgesichtspunkten und Vernunftgesichtspunkten eben entscheiden. Und dass das immer zu individueller Betroffenheit vor Ort führen kann, die sehr kontrovers diskutiert wird, ist klar. Aber am Ende können wir nicht auf Infrastrukturen verzichten. Und wenn jeder sagt, aber bei mir müssen die örtlichen Verhältnisse überragend berücksichtigt werden, dann können wir uns von einem weiteren Ausbau unserer Infrastrukturen weitgehend verabschieden. Deswegen müssen wir Entscheidungen getroffen werden. Das sind unbequeme Entscheidungen und die können auch vor Ort zur Verärgerung führen. Das ist aber unvermeidbar. Sie können bei einer Veränderung der Trassenführung, bei einem so großen Infrastrukturprojekt nicht erwarten, dass hinterher alle sagen, das ist aber perfekt.
Okay. Gut, jetzt haben wir ja schon ein paar Mal die heutige Situation des 9. April angesprochen. Was wir heute jetzt auch schon wissen, Herr Dr. Wissing, ist, dass es eine Spaltung des Verkehrsministeriums vom Digitalbereich geben wird. Es wird künftig zwei Ministerien geben. Halten Sie das für sinnvoll?
Ich halte das für eine Frage, die in der politischen Debatte überbewertet wird, denn die Frage, ob jetzt das Digitalministerium Teil eines Verkehrsministeriums ist oder ein selbstständiges Ministerium, ändert ja nichts an der Arbeitsweise eines Ministeriums, nicht? Mhm. Und jetzt muss man wissen, dass die Schaffung eines neuen Ministeriums natürlich mit sehr großem Aufwand verbunden ist. Man muss eine neue Zentralabteilung aufbauen, man muss Gebäude dafür finden und auch nutzbar machen. Das ist schon sehr viel Zeit, die dabei auch verloren gehen kann. Die Frage, ob ein Digitalministerium selbstständig ist oder integriert in ein anderes Ministerium, ist nicht die entscheidende Frage, sondern entscheidend ist die Frage, hat man die Zuständigkeiten ausreichend gebündelt. Wir sind mit dem Digitalministerium schon auf einem sehr guten Weg gewesen. Wir sind aber auch der Meinung, dass eine weitere Bündelung von Zuständigkeiten sinnvoll ist. Mhm. Das hätte man aber auch in der Beibehaltung der Ministerialstruktur tun können. Insofern ist das eine politische Entscheidung, die mehr Symbolcharakter als Auswirkungen auf die Digitalisierung Deutschlands haben wird.
Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann klingt das ja eher so, als ob Sie fast zumindest zu Beginn von einem Effizienzverlust ausgehen, der einzelnen Ministerien oder zumindest des Digitalministeriums.
Wir haben damals 2021 ein selbstständiges Bauministerium geschaffen. Und wenn man die Berichte hört, welche Anfangsschwierigkeiten dort entstanden sind, alleine durch die Zeit, die verloren geht für den Aufbau der Struktur, dann muss man schon erwarten, dass man sich hier etwas Anstrengendes vorgenommen hat. Und wissen Sie, in der Zeit, in der man eine Zentralabteilung des Ministeriums aufbaut, in der man Gebäude strukturell vorbereitet und nutzbar macht, in dieser Zeit fehlt natürlich dann auch die Arbeitskraft an anderer Stelle. Aber diese Entscheidung ist politisch getroffen worden. Sie hat, wie gesagt, sehr, sehr große symbolische Bedeutung. In der Sache selbst wird sie meines Erachtens überschätzt. Entscheidend ist nämlich nicht, welches Schild an einem Gebäude hängt und was da drauf steht, sondern entscheidend ist, wie effizient die Menschen in dem Gebäude an der Umsetzung arbeiten. Mhm. Und wir sind im Digitalen sehr gut vorangekommen in den letzten Jahren. Wir haben im Bereich der digitalen Infrastruktur aufgeholt wie kaum ein anderes Land. Die EU-Kommission spricht von einem spektakulären Tempo beim Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland. Und deswegen sind hier, keine Verbesserungen zu erwarten, denn wir sind schon sehr, sehr gut. Mhm. Um es nicht nochmal zu sagen, aus der Sicht der EU-Kommission sind wir schon spektakulär gut.
Ja.
Was schwierig ist in Deutschland, ist die Digitalisierung der Verwaltungsstrukturen, weil hier die Ambition auf Bundesebene liegt, aber die Zuständigkeit auf Landes- und kommunaler Ebene. Das heißt, ein selbstständiges Bundesdigitalministerium wird auch in Zukunft keinen Zugriff auf die Verwaltungsstrukturen der Kommunen haben, sondern die Länder sind hier dazwischen. Und deswegen ist die Herausforderung in Deutschland vor allen Dingen, Digitalisierung und Föderalismus in einen konstruktiven Einklang zu bringen. Das alleine löst sich nicht mit der Schaffung eines digitalen Ministeriums.
Okay. Jetzt rennt uns langsam aber sicher ein bisschen die Zeit davon. Was mich trotzdem interessieren würde, ist, man kann jetzt ja nur schätzen, wie lange Sie jetzt wirklich hier noch im Hause sitzen werden. Wie laufen die letzten Arbeitstage jetzt hier für Sie ab? Gibt es eine Übergabe an den Nachfolger, die Nachfolgerin? Wie muss man sich das vorstellen als Laie?
Also an der Arbeit hier im Haus hat sich durch das Ende der Ampelkoalition wenig verändert. Wir haben natürlich die alltäglichen Aufgaben. Wir hatten noch sehr viel Gesetzgebung zu tun bis Ende letzten Jahres. Ich habe viele internationale Termine wahrgenommen, weil Deutschland muss international präsent sein. Mhm. Wir sind eines der größten Länder Europas. Und deswegen gab es hier viel zu tun und das gibt es immer noch. Die Ministerkonferenzen der Länder beispielsweise laufen ja weiter. Mhm. Die Verkehrsministerkonferenz habe ich unlängst besucht. Und insofern ändert sich hier nichts. Wir haben natürlich weniger jetzt Abstimmungsbedarf mit dem Parlament. Das ist klar, weil diese Zwischenphase ist eben eine Phase, in der wenig Gesetzgebung oder gar keine Gesetzgebung stattfindet. Aber natürlich wird es dann am Tag der Wahl des Bundeskanzlers eine Amtsübergabe geben. Das ist immer ein, wie ich finde, besonders ästhetischer Akt. Also Demokratie lebt vom personellen Wechsel. Und es darf nie passieren, dass Personen mit bestimmten Ämtern quasi verschmelzen. Also das halte ich für unangemessen. Und ich habe persönlich auch immer da eine Distanz gewahrt. Das Amt muss man wahrnehmen, aber seine Person muss man davon trennen. Das macht es einem dann auch leichter, das Amt wieder zurückzugeben.
Aber das klingt so, als hätten Sie so gar kein mulmiges Gefühl, wenn Sie dann hier aufhören. Kein Vermissen, kein Mensch, das war doch, also vielleicht doch, das war eine schöne Zeit, vielleicht, weiß ich nicht. Aber das klingt sehr steril.
Also, nein, das ist rational. Ja. Also das ist nicht, es ist einfach rational. Und wenn man sich selbst diszipliniert und sagt, das steht mir nicht zu, mich mit diesem Amt persönlich zu identifizieren. Ich habe nur die Aufgabe, dieses Amt auszuüben und auch die repräsentativen Aufgaben wahrzunehmen, solange ich im Amt bin, und danach tritt man wieder in sein Privatleben zurück. Das, finde ich, ist eine Frage von Disziplin. Und da sollte man auch keine Emotionalität reinstecken. Was natürlich emotional einen berührt, ist die Beendigung der Zusammenarbeit mit Menschen, die damit verbunden ist. Nicht? Also das ist so. Man hat natürlich viele, viele Mitarbeiter, die einen unterstützen und die einem dabei auch ans Herz gewachsen sind. Im Idealfall arbeitet man in einem Team so zusammen, dass einem auch die persönlichen Dinge des anderen nicht gleichgültig sind. Wenn Menschen aufeinander treffen, dann sollte man immer auch empathisch einander begegnen. Und so kennt man natürlich auch die private Situation und die Sorgen und die Gedanken seiner engsten Mitarbeiter und umgekehrt auch. Ja. Und so ist man sich im Idealfall auch im Team dann eine Stütze über das reine Zusammenarbeiten hinaus. Das ist ja so, und das ist sicherlich etwas, was auch ein bisschen wehtut. Darüber kann man sich trösten, indem man sagt, das war eine tolle Form der Zusammenarbeit und niemand und nichts hindert einen, sich auch danach noch zu begegnen.
Das ist absolut richtig. Jetzt war das natürlich die Frage für Sie als Rolle des Bundesverkehrsministers. Es geht aber noch was anderes zu Ende. Sie sind ja, wann war das Ende? Ende der 90er, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert hatte, waren Sie in die FDP eingetreten. Sie sind nicht mehr darin. Sie geben bald Ihr Amt ab. Das heißt, Ihre politische Karriere wird dann ja auch zu Ende gehen. Wie geht es Ihnen damit?
Also jeder, der anfängt, Politik zu machen, muss sich darüber im Klaren sein, dass er irgendwann auch wieder aufhören muss, Politik zu machen. Und in einer Demokratie steht es jemandem nicht zu, immer Politiker zu sein, sondern das ist immer auf Zeit. Ich persönlich habe mir da nie eine Illusion gemacht. Wissen Sie, sich politisch zu engagieren, ist auch mit sehr viel Entbehrungen verbunden, in zeitlicher Hinsicht. Man hat sehr viele Entbehrungen im Privaten, im Familiären. Und es ist so, dass man besser beraten ist, wenn man eine Veränderung in seinem Leben erfährt, dass man nicht so sehr zurückblickt und sich mit der Frage beschäftigt, was gebe ich auf oder was verliere ich, sondern sich mehr nach vorne wendet und mit der Frage beschäftigt, was werde ich Schönes in der Zukunft haben und was gewinne ich? Ich persönlich werde zum Beispiel sehr viel Zeit gewinnen, sehr viel Freiheit zurückgewinnen, sehr viel Gestaltungshoheit über mein Leben zurückgewinnen. Und über diese positiven Dinge sich zu freuen, ist ein wesentlich konstruktiverer Ansatz, als sich jetzt mit der Frage zu beschäftigen, was lasse ich an dem Tag der Amtsübergabe denn zurück?
Ja.
Das führt mich nicht weiter, nicht? Also insofern ist bei mir auch eine innere Freude auf das, was vor mir liegt. Es gibt ja dieses wunderbare Gedicht von Hesse, Stufen, das uns einlädt, heiter Raum um Raum zu durchschreiten und an keinem wie an einer Heimat zu hängen.
Mhm. Wissen Sie schon, meine abschließende Frage an Sie, wie es für Sie weitergeht?
Für mich war immer klar, Politik kannst du nur machen, wenn du unabhängig bist. Ich habe deswegen auch erst mich für eine Parteimitgliedschaft entschieden, nachdem ich ein Hochschulstudium abgeschlossen hatte, nachdem ich Jurist war und auch schon eine feste berufliche Aufgabe gefunden hatte. Ich war damals, glaube ich, Staatsanwalt, als ich mich entschieden habe, in die FDP einzutreten. Und in der Folgezeit habe ich mich auch immer mit meinen beruflichen Dingen wieder beschäftigt. Ich bin schon mal aus der Politik ausgeschieden im Jahr 2013, als die FDP damals den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst hat. Und damals hatte ich mich dann entschieden, eine eigene Rechtsanwaltskanzlei zu gründen und damit quasi auch Unternehmer zu werden. Und diese Kanzlei hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren, sodass ich quasi vollkommen unabhängig bin und mein Büro schon kenne, dass ich hier Zukunft beziehen werde. Und das Schöne ist, das gehört mir.
Das ist schön. Jetzt doch noch eine letzte Frage, nur ein Ja oder Nein. Ziehen die Möpse mit um? Sie hatten in Ihrem Büro Möpse stehen, glaube ich, ne?
Nein, also Hunde. Das werden sie nicht. Ja, das sind die Hunde von Ottmar Wörl. Ja. Die gehören dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr und sind aus dem Etat für Kunstgegenstände des Hauses finanziert. Okay. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mich begleitet haben in der Zeit, der ich hier war. Und wer immer der Nachfolger oder die Nachfolgerin wird, ich werde jedenfalls Sie wärmstens empfehlen, im Büro zu lassen. Die Hunde haben eine unglaublich starke kommunikative Fähigkeit. Es wird sehr viel darüber gesprochen. Ja. Selbst wenn man sich nicht in meinem Büro befindet, wie man gerade merkt.
Das stimmt. Dann wünsche ich und wünschen wir Ihnen für die Zukunft alles Gute und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben.
Alles Gute auch für Sie und vielen Dank.
Und damit, wenn wir gerade schon beim Abschied nehmen sind, kann ich gleich auch den Abspann noch übernehmen. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute und das war tatsächlich auch meine letzte Folge von Verkehrsrundschau Funk. Ich durfte Sie über 200 Folgen in diesem Podcast begleiten und werde diese Aufgabe nun an einen Nachfolger abgeben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, für das Vertrauen. Bleiben Sie uns bitte auch treu. Es wird einige tolle andere Konzepte und neue Herangehensweisen geben und den Podcast gibt es aber trotzdem immer an jedem Donnerstag auf allen bekannten Kanälen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns sicherlich auch mal an anderer Stelle.